RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Gewalt an Frauen, weil sie Frauen sind, bis hin zum Tod, die nimmt zu in Deutschland. 827 Frauen sind im Jahr 2024 Opfer eines versuchten oder eines vollendeten Tötungsdeliktes geworden. Das sind mehr als 2 Opfer pro Tag im Jahr. Frauen. Die Zahlen zu Partnerschaftsgewalt, sie steigen ebenfalls kontinuierlich. Und seit dieser Woche wissen wir noch genauer, das Dunkelfeld ist riesig. Also die, die nicht zur Polizei gehen, keine Anzeige stellen. Eine aktuelle Studie spricht von weniger als 5% der Fälle zu häuslicher Gewalt, die angezeigt werden. Aus Scham, aus Furcht und vielleicht auch aus der Erkenntnis, dass nur ein Bruchteil aller Prozesse dann auch wirklich zu einer Verurteilung führen. Also, wir sehen, die Gewalt ist kein Randphänomen, über das wir heute reden, sondern sie betrifft Millionen Menschen in unserem Land. Femizide, Partnerschaftsgewalt zwischen Strafrecht und Schweigen, das ist unser Thema, das Thema des RBB 24 Inforadio Forum, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Sandra Schwarte und auf dem Podium begrüße ich sehr herzlich die Bundesjustizministerin Stefanie Hubich von der SPD mit konkreten Gesetzentwürfen im Gepäck, die diese Gewalt auch eindämmen sollen. Herzlich willkommen auch Christina Klemm, eine der erfahrensten Anwältinnen in dem Bereich im Strafrecht, im Familienrecht, vertritt seit vielen, vielen Jahren die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, vor Gericht. Der Mann in unserer Runde ist Psychologe, er heißt Gerhard Haffner und ist ein Pionier in der Arbeit mit den Tätern und deswegen so wichtig hier bei uns auf dem Podium. Willkommen Ihnen. Und last not least Gesa Birkmann, sie ist von Terre de Femme, Geschäftsführerin, also einer Streiterin für die Rechte der Frauen, unser Kooperationspartner in diesem Fall bei dieser Diskussion, zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks Neukölln. Ich möchte, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, noch eine mutige Frau ankündigen, die Sie da gleich näher kennenlernen werden. Lisa Reinhardt, sie ist deswegen mutig, weil sie eine von Gewalt Betroffene ist, die den Mut hat, trotzdem hierher zu kommen und eben gegen die Partnerschaftsgewalt zu kämpfen auf allen Ebenen, eben auch auf dieser Ebene hier. Sehr, sehr mutig, dass Sie hier sind. Ich finde es ganz toll. Herzlich willkommen. Also heute soll es darum gehen, wie wir diese Gewalt verhindern können mit den erschreckenden Zahlen, wie wir die herunterkriegen können. Deswegen möchte ich erstmal wissen von Stefanie Hubich, als Ministerin, Deutschland hat sich ja rechtsverbindlich verpflichtet und das schon vor vielen, vielen Jahren in der Istanbul-Konvention Maßnahmen zu ergreifen, um geschlechtsspezifische Gewalt zu verhüten, zu verfolgen, zu beseitigen. So steht es dort drin. Wo stehen wir, Frau Hubich, bei diesem Vorhaben aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht stehen wir immer noch nicht da, wo wir stehen müssen. Wir sehen, Sie haben das gerade erwähnt, dass die Gewalt zugenommen hat, dass es eine extrem hohe Dunkelziffer gibt, ein großes Dunkelfeld gibt und dass wir nicht nur im analogen Bereich, also bei der häuslichen Gewalt, auch im öffentlichen Bereich sehen, dass Frauen immer häufiger Opfer von Gewalt werden und wir sehen, dass Frauen auch regelmäßig Opfer von digitaler Gewalt werden. Das heißt, wir haben neben der häuslichen Gewalt ein großes und breites Feld, in dem wir arbeiten müssen und deshalb bin ich der Auffassung, dass wir viel dafür tun müssen, dass da eine Maßnahme alleine nicht reicht, sondern dass wir ein ganzes Maßnahmenbündel brauchen, das an verschiedenen Stellen auch ansetzt.
Aber von 2018, der Ratifizierung der Istanbul-Konvention, bis jetzt ist eine lange Zeit vergangen. Was ist in dieser Zeit passiert?
Es ist einiges passiert, zumindest würde ich mal sagen im Strafrecht, wo wir ja auch beim Tatbestand der Vergewaltigung jetzt immerhin schon zu einer Nein-heißt-Nein-Lösung gekommen sind. Wir jetzt gerade bei den Kindern und Jugendlichen zu Ja-heißt-Ja kommen, also auch wieder einen Schritt weitergehen, um die Istanbul-Konvention dann auch richtig zu ratifizieren. Also wir gucken, dass wir messen wirklich das, was wir tun, auch an der Istanbul-Konvention und versuchen jetzt gerade die Dinge nachzuarbeiten, die in den letzten Jahren zum Teil noch nicht in dem Maße passiert sind.
Christina Klemm, Sie verteidigen diese Frauen vor Gericht. Wo sehen Sie da die größten Lücken, um die Gewalt zu verhindern?
Also ich glaube, dass wir nach dem materiellen Strafrecht ganz gut aufgestellt sind. Da gibt es immer noch bestimmte Delikte, die nicht strafbar sind. Ich glaube, da muss nachgebessert werden. Wir sind aber vor allem in den Kapazitäten unglaublich schlecht aufgestellt. Wenn ich heute für eine Mandantin häusliche Gewalt anzeige, kann ich damit rechnen, dass sie vielleicht in 2 Jahren mal vor Gericht erscheinen kann, wenn es denn überhaupt angeklagt wird. Denn die allermeisten Fälle werden eingestellt. gestellt. Und dann dauert das nochmal 2 Jahre, bis eine Berufung durch ist, dann vielleicht nochmal eine Revision. Also wir haben vielleicht in 5 Jahren strafrechtlich ein rechtskräftiges Urteil. Das ist eine Katastrophe. Ja, das ist eine echte Katastrophe. Da müssen wir viel schneller werden. Wir haben ein großes Problem bei der Ausbildung der Personen, die mit diesen Verfahren beschäftigt sind. Das fängt bei der Polizei an, geht dann aber möglicherweise auch über die Staatsanwaltschaften, Amtsanwaltschaften, kommt immer darauf an, ob es Sonderzuständigkeiten gibt und dann bei den Gerichten. Ja, also wir haben immer noch keine Pflichtfortbildung für Richter und Richterinnen. Da gibt es welche, die das super machen, aber es gibt auch welche, die das richtig schlecht machen, die keine Ahnung haben von geschlechtsbezogener Gewalt. Und da brauchen wir meines Erachtens unbedingt Sonderzuständigkeiten, dass wir wirklich Menschen haben, die tatsächlich sich für das Thema überhaupt mal interessieren und die sich auskennen mit der Thematik.
Wie das dann im konkreten Fall aussieht, darüber diskutieren wir auch gleich noch. Also vor Gericht, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben. Zunächst zu Gerhard Haffner. Sie sind ja Psychologe in der Täterarbeit. Wo sollten wir Ihrer Meinung nach ansetzen, um Gewalt zu verhindern?
Schwierig ist natürlich, dass die Männer sich nicht dafür interessieren. Das sieht man ja hier also auch dünn gesät. Sag mir, wo die Männer sind. Es gab mal vor 33 Jahren tatsächlich eine Tagung hier in Berlin von Christina Bergmann als Senatorin. Sag mir, wo die Männer sind und ran an die Täter, war das damals das Thema. Und es steht immer noch, glaube ich, an, dass die Männer sich, die Politiker vielleicht also auch, aber auch generell die Männer allgemein, sich dafür interessieren, was sie tun. Wir haben natürlich das Thema Gewalt an Frauen, Istanbul-Konvention, aber die Frage ist natürlich auch, von wem wird sie verursacht? Das fällt oftmals hinten runter und gerade die herrschenden Männer, dass die sich wenig dafür interessieren, ist wirklich eine große Herausforderung. Und bis hinein, dass natürlich so die einzelnen Männer, die Täter, dann tatsächlich das nicht als ihr Problem ansehen, weil es ist ein Konflikt in ihrer Sicht, es ist keine Gewalt, sondern es sind hochstrittige Fälle.
Also Männer ran an das Thema. Ja. Gesa Birkmann, Terre des Femmes. Wo sieht Terre des Femmes und wo sehen Sie aus Ihrer Perspektive die Lücke? Ist es das Gesetz? Ist es die Umsetzung? Ist es die Gesellschaft?
Also wir müssen an allen etwas schrauben und nach voranbringen. Aber es reicht natürlich nicht, nur Gesetze anzupassen oder zu erweitern. Also wir fordern auf jeden Fall, dass Gewaltschutz oberste Priorität in der Politik als auch in der Gesellschaft sein muss und dass wir Gender Mainstreaming ressourcenübergreifend einfach behandeln. Das sehen wir immer besser, aber es gelingt uns noch nicht ganz. Und es braucht eine Gewaltschutzstrategie, die bundesweit ausgerollt wird, weil wir einfach einen Paradigmenwechsel auch in unserer Gesellschaft brauchen. Also jede 4. Frau ist in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Das ist nur das Hellfeld. Und das bedeutet natürlich, dass wir an allen Themen arbeiten müssen, um eben Bewusstsein zu schaffen, historisch gewachsene patriarchale Rollenklischees aufzubrechen und eben diese Ungleichheit, obwohl wir vor dem Gesetz eine Gleichstellung haben, zu benennen und aufzubrechen.
Ich fasse zusammen, es gibt 2 große Herausforderungen, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen. Das eine liegt im großen Umdenken, im gesellschaftlichen, im Erkennen von patriarchalen Strukturen, in den gesellschaftlichen Herausforderungen. Das andere eben in den bestehenden Strukturen, die aktiv zu verändern, sei es über Fortbildungen, sei es aber auch über Gesetzestexte und die Behörden, die Polizei. Ich möchte, dass Lisa Reinhardt uns dazu einen Input gibt, denn sie hat die Erfahrung dazu gemacht. Sie kann damit sichtbar machen, wie sich da Gewalt auswirkt. Frau Reinhardt, Sie sind Betroffene, Sie sind Frau, Sie sind Mutter, Ihr Ex-Partner hat Ihnen Gewalt angetan. Sie haben das gemacht, was nur ein Bruchteil der Frauen macht. Sie haben Anzeige erstattet und sind dann den Weg gegangen, nicht nur über das Jugendamt und die Erfahrung mit der Polizei, sondern Sie haben auch Erfahrungen vom Strafgericht, Erfahrungen vom Familiengericht. Wie haben Sie den Weg erlebt, den Umgang mit der Polizei, Jugendamt, Familiengericht, Strafgericht, fühlten Sie sich richtig behandelt?
Also vorneweg, das war ein sehr langer Weg. Ich hatte Strafanzeige gestellt und 2,5 Jahre später hat dann eben erst das Verfahren stattgefunden. Ich war mit ganz vielen unterschiedlichen Institutionen in Kontakt und habe ganz viel unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es fing an mit der ersten Person, vor der ich mich damals geöffnet habe, war eine Sozialarbeiterin des Gesundheitsamts. Die hat das sehr gut aufgenommen. Die hatte auch sofort passende Anlaufstellen parat für mich. Ich habe viel Glück gehabt, würde ich mal meinen, und hatte dann von Anfang an, also auch als ich noch in der Beziehung war, in der gewaltvollen Beziehung, Unterstützung bekommen und wurde eben begleitet, um meinen Weg da rauszufinden. Dadurch, dass in unserem Haushalt ein Kind mit anwesend war, wurde ich dann automatisch dann direkt ans Kinderschutzteam des Jugendamts vermittelt. Da konnte ich auch noch gute Erfahrungen machen. Also die waren geschult, die wussten, was häusliche Gewalt ist. Aber alles, was danach kam, war dann eigentlich eine einzige Katastrophe.
Was war denn da so katastrophal? War es die Ansprache? Waren es die Entscheidungen?
Also das Jugendamt hatte mir erst zugesichert, mir zu helfen, mich zu unterstützen. Und nachdem das Jugendamt dann aber das erste Mal mit dem Gewalttäter telefonierte, kam das Jugendamt plötzlich auf mich zu und meinte, ach, das ist ja ein sehr freundlicher und zuversichtlicher junger Mann. Wir müssen jetzt erst mal prüfen, dass nicht Sie die Täterin sind und er das Opfer. Und das war für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe gedacht, na, das Jugendamt, das wird mich ja jetzt wohl hier unterstützen und mein Kind mit beschützen. Aber so habe ich das eben nicht erlebt. Das ging dann weiter beim Familiengericht Kreuzberg, dass ich dann da das erste Mal von den Gewalttaten berichtet habe, ganz kurz. Und der Richter vor mir saß mit einem Lächeln im Gesicht. Also der hat das gar nicht ernst genommen. Und es war
aber
ein ganz großes
jetzt gibt
Problem.
Es eine Verurteilung vor dem Strafgericht zumindest, aber Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Im November endlich war das Verfahren vor dem Strafgericht. Er war angeklagt wegen 7 Straftaten gegen mich, wegen 5 wurde er verurteilt. Und jetzt habe ich vor 2 Wochen wieder Post vom Familiengericht bekommen und in diesem Brief steht, er sagt weiterhin, er ist unschuldig, er hat das nie gemacht. Er hätte nur gestanden, um seine berufliche Existenz nicht zu verlieren. Und
Also Ihr Weg geht noch weiter, Ihr Kampf geht noch weiter.
Es geht weiter, genau.
Vielen Dank für den ersten Einblick, Frau Reinhardt. Frau Reinhardts Geschichte ist deswegen ja nicht exemplarisch, weil sie zur Anzeige das gebracht hat, den Fall, und dann auch den Prozess geführt hat und dann dieser Prozess zumindest zum Teil jetzt ja auch schon tatsächlich abgeschlossen ist. Aber trotzdem, wir haben so einen kleinen Einblick bekommen, was da alles schiefläuft, was da nicht schiefläuft. Frau Hubig, Sie haben jetzt einige neue Dinge angestoßen, Gesetzesentwürfe angestoßen, um Gewalt künftig zu verhindern oder auch solche Fälle zu verhindern. Welche helfen da konkret? Was haben Sie angestoßen?
Also vielleicht noch einen Satz, dass ich auch Dankeschön sage, weil für uns ist es einfach total wichtig, ist, solche Rückmeldungen zu bekommen. Einfach damit wir reden zwar viel mit Verbänden, mit Interessenvertreterinnen und Vertretern, aber unmittelbar sowas geschildert zu bekommen, was ja auch einfach Mut verlangt, ist für uns toll und wertvoll. Deshalb danke dafür. Ich habe eine ganze Reihe an Dingen schon angestoßen. Das eine ist, es bezieht sich nicht unmittelbar auf diesen Fall. Hier ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung, heißt es, die sogenannte Fußfessel. Da geht es uns darum, wir sehen in Spanien, Sie haben es gerade erwähnt, dass diese Fußfessel tatsächlich hilft, Tötungen, schwere Verletzungen von Frauen zu verhindern. Also der Täter bekommt eine Fußfessel angelegt und die Frau kann ein GPS-Gerät nehmen. Und wenn der Täter sich eher auf eine bestimmte Distanz nähert, dann schlägt es an. Dann wird auch die Polizei informiert. Die Frau wird informiert, sodass sie weiß, da kommt jemand, also er kommt jetzt und ich gucke, dass ich mich in Sicherheit bringe, und gleichzeitig bekommt aber auch der Täter, also es bleibt nicht allein Aufgabe der Frau, sondern der Täter bekommt die entsprechende Ansprache und die Polizei kommt dann auch.
Aber wenn wir bei der Fußfessel mal bleiben, das ist für Hochrisikotäter, kann ja jetzt auch schon auf Landesebene teilweise, in
präventiv,
Berlin macht das ja
genau,
auch, angeordnet werden. Sie wollen es bundesweit sozusagen anordnen lassen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, gilt das dann für ungefähr 160 Fälle, 160 Männer im Vergleich Spanien, Ihr Vorbild. Da tragen 4.000 Männer eine Fußfessel.
wir wollen das machen bundesweit und vor allen Dingen durch die Familiengerichte, die ja für den Gewaltschutz auch zuständig sind, die auch dann für die Fragen des Sorgerechtes mit zuständig sind. Das heißt, wir wollen das aus einer Hand machen. Wir haben weniger, wir gehen davon aus, dass es weniger Fälle sind als in Spanien nach jetzt, wenn es auch erstmal beginnt, weil wir auch in Deutschland einfach ein anderes Rechtssystem haben an Mitteln, die es einerseits gibt, um gegen Gewalt vorzugehen, aber auf der anderen Seite muss man sehen, es ist ein massiver Eingriff auch in die Grundrechte desjenigen, der diese Fußfessel dann bekommt. Und deshalb geht es bei uns, wenn eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder sexuelle Unversehrtheit ist, wenn das im Raum steht, dann kann diese Fußfessel angeordnet werden. Wir müssen, wenn wir so einen Gesetzentwurf machen, erstmal ungefähr schätzen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass es erst peu à peu dann auch anrollen wird. Und dann werden wir sehen, ob die Hürden zu hoch sind. Es wünschen sich sogar einige, dass wir sie noch höher machen. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen damit jetzt antreten, damit wir auch, ich sag mal, verfassungsrechtlich auf sicherem Boden sind.
Gut, aber das wird einen kleinen Teil der Menschen dann nur betreffen, einen kleinen Teil der Täter. Das heißt also, das wird nicht ausreichen.
Nee, das wird nicht ausreichen. Wir machen deshalb eben auch das, was hier schon angesprochen worden ist. Täterarbeit wird verpflichtend. Also man muss dann ein Anti-Gewalt-Training machen. Wir wollen außerdem das, was hier auch angesprochen worden ist von Frau Reinhardt, wir wollen eine bessere Begleitung durch das Verfahren. Also wir haben jetzt ein Modellprojekt zur psychosozialen Prozessbegleitung, sodass die auch bei Gewalttaten häuslicher Gewalt angeordnet ermöglicht werden kann, dass Frauen auch durch das Verfahren begleitet werden, jemanden haben, der an ihrer Seite steht. Wir wollen natürlich, dass die Verfahren beschleunigt werden. Und wir haben im familiengerichtlichen Verfahren neben dem Sorge- und Umgangsrecht, das bis auf null reduziert werden kann, wenn der Partner zu Hause schlägt, und zwar nicht das Kind, sondern die Frau, wollen wir auch, dass die Gerichte, die Familiengerichte nicht in allen Fällen auf diese Vergleiche hinwirken.
Mhm. Frau Klemm, reichen diese Maßnahmen, die ja alle erst stattfinden können, wenn es dann auch tatsächlich zu einer Anzeige gekommen ist?
Nein, sie reichen natürlich überhaupt nicht. In Deutschland machen wir immer so einen Flickenteppich, hier mal was Kleines und da was, und am Ende reicht das alles nicht. Ich glaube, wir brauchen viel mehr an Prävention auch, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ich würde gerne zu den einzelnen Punkten was sagen. Die elektronische Fußfessel, ja, gut und richtig, für einige wenige Fälle wird das hoffentlich Tötungsdelikte verhindern. Da haben wir aber auch schon große Probleme. Ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, wie Familienrichter das entscheiden sollen. Nicht bei dem, wie sie im Moment ausgebildet sind, wie sie das machen sollen, wie sie die hinreichende Kenntnis haben.
Also und ihnen fehlt Grundrecht. Kompetenz?
Ja, ja, denen fehlt Kompetenz und auch Zeit. Ja, Zeit, das ist ein Grundrechtseingriff, das müssen die wirklich gut vorbereiten. Und natürlich braucht es verpflichtende Täterarbeit, die braucht es aber nicht nur bei den Hochrisikofällen. In Österreich ist es so, immer wenn ein Mann eine Wegweisung bekommt, dann muss der mindestens verpflichtend 5 Stunden bei der Täterarbeit machen und dann gibt es eine Rückmeldung und dann kann man gucken, wie es geht, wie geht's weiter. Das bedeutet, wir brauchen unglaublich viel Geld für die Täterarbeit, die aber bitte nicht bei den Frauenberatungsstellen eingekürzt werden soll, sondern da brauchen wir auch das Geld.
Bevor wir zu den übrigen Punkten kommen, möchte ich da gerne zu Herrn Hafner überleiten, der in dieser Täterarbeit Österreich ist da ein bisschen davor, also dort muss man sozusagen verpflichtend eine Beratung annehmen, auch wenn es noch keine Anzeige gibt sozusagen, das macht Österreich. Wäre das auch denkbar, ein guter Weg für Sie, alles davor zu haben, bevor irgendwelche Gerichte irgendetwas entscheiden?
Sicher, eine schnelle Reaktion ist immer wichtig. Pädagoge funktioniert besser, wenn es am nächsten Tag schon geht. Und natürlich, irgendwie, wenn das 2 Jahre lang geht, wie in dem Fall, dann kann da die Täter sich Hilfe holen, aber nicht in der Richtung, dass sie sich verändern. Aber wichtig ist natürlich tatsächlich also auch, dass es eine geschulte Täterarbeit gibt. Es gibt da Standards. Ich sehe da nicht, dass dann immer tatsächlich also auch die Standards umgesetzt werden. Insofern dann manchmal irgendeine Väterberatung zum Beispiel angeboten wird, was keine Täterarbeit ist.
Okay, das heißt also, auch die Berater müssten sozusagen besser geschult werden, die dann in der Täterarbeit sind. Und das Stichwort Geld, Frauenhäuser auszustatten, hat ja Ihre Vorgängerin, nicht Ihre Vorgängerin, sondern Lisa Paus hat das als Familienministerin angestoßen. Das ist das Gewaltschutzgesetz und dort soll es dann ja viel, viel Geld für die Frauenhäuser geben. Über 2 Milliarden, allerdings erst im Jahr 2032 und es wird auch immer noch gestritten, wie viel Geld dann da tatsächlich fließt. Frau Birkmann, ist das Geld ein zentrales Problem, um Gewalt zu verhindern?
Ich meine, Geld spielt natürlich eine Rolle. Man muss natürlich sagen, das Hilfesystem, wenn man das ausbauen will, das muss natürlich finanzkräftig unterstützt werden. Und unser föderalistisches System in Deutschland ist an dieser Stelle, glaube ich, nicht hilfreich, weil eben wir sehen ja bei den Frauenhausplätzen, Frauenhäusern auch, die Aufnahme, die Finanzierung, die ist bundesweit nicht einheitlich, sondern länderabhängig. Und das ist einfach ein großes Problem.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Geld. Natürlich geht es auch um Geld und man kriegt Gewaltschutz nicht kostenlos. Das ist Punkt eins. Der andere Punkt ist, wir brauchen aber natürlich mehr als mehr, also mehr Frauenhausplätze, mehr Frauenschutzräume. Wir haben einen völlig eskalierten Wohnungsmarkt in Deutschland. Ich kenne viele Frauen, die aus einer gewalttätigen Beziehung nicht rausgehen können, weil sie einfach keine Wohnung finden. Mhm. Ja, also auch darüber muss man nachdenken. Wo arbeiten denn die Frauen? Wie können sie eigentlich überleben? Ja, wie ist die ökonomische Gewalt nach der Trennung, wenn sie keinen Unterhalt bekommen? Was ist denn ein gutes Leben für eine Frau, die sich aus einer solchen Beziehung herauslöst? Da reicht es nicht zu sagen, die sollen alle mal ein bisschen mutiger sein und Strafanzeige erstatten, ja, sondern man muss sagen, wie schaffen wir Lebensverhältnisse, die für Frauen tatsächlich eine gute Alternative sind und die nicht dazu führen, dass sie in der Armut landen? Und das ist häufig die Frage, ja, wenn ich meinen Mann verlasse, der gewalttätig ist, lande ich mit meinen Kindern in der Armut. Dann bleiben viele Frauen bei diesen gewalttätigen Männern, um das ihren Kindern nicht zuzumuten. Mhm. Und das muss ich ändern. Und deswegen meine ich auch, es reicht nicht so ein Flickenteppich und es reicht auch nicht, das immer nur so eng zu denken, den Gewaltschutz, sondern man muss ihn viel weiter denken auf unser gesamtes System, das eben bedeutet, dass Frauen sehr viel weniger Geld verdienen, dass sie weniger Ressourcen haben und das völlig eskaliert ist eben in Fragen Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt etc.
Frau Klemm, Sie berichteten davon, dass es, wenn es vor Gericht geht, dass da dann auch oftmals ein Tenor ist, der nicht unbedingt den Frauen sehr zugeneigt ist. Hat sich da in den vergangenen Jahren etwas verändert, vielleicht zum Positiven verändert, dass der Sprachgebrauch, dass es ein Familiendrama ist, vielleicht nicht mehr so opportun ist?
Ja, ehrlich gesagt, alle möchten immer gerne was Positives hören. Ja, es gibt welche, die sind besser geschult, die sind auch sensibler. Es gibt aber auch ganz viele, die es nicht sind. Und ich glaube, wir dürfen nicht verkennen, wir haben einen riesigen Backlash auch. Wir sind ja nicht gerade am Ende des Patriarchats angekommen, sondern wir haben einen riesigen Backlash. Wir haben massive rechtsextreme Bewegungen. Wir haben sehr konservative Bewegungen. Und ich würde ja sagen, alle treffen sich darin, in diesen ganzen Antifeminismus zu sagen, jetzt ist aber auch mal gut. Ja, die Frauen haben genug gejammert. Ja, eigentlich sind wir Männer das Problem. Eigentlich werden wir nicht mehr gleichgestellt mit den ganzen Gleichstellungsbeauftragten und dem ganzen Gender-Zeugs. Ja, deswegen bin ich nicht richtig positiv gestimmt. Ich glaube, wir müssen es wirklich immer wieder betonen. Gewalt gegen Frauen ist eben auch ein Demokratieproblem. Und all das müssen wir bekämpfen, indem wir ganz früh ansetzen. Ja, ich kann nicht verstehen, warum wir immer noch nicht in den Curricula aller Schulen, ja, also aller Schulpläne, das Thema häusliche Gewalt haben. Warum das nicht behandelt wird. In den Kitas, in den Universitäten, überall, wo wir gehen und stehen, zu sagen, das ist etwas, was wir nicht dulden.
Da sind wir dann schon bei der gesellschaftlichen Diskussion.
Sie haben ja recht, Frau Klemm. Aber ich glaube, dass es auch konkreter Maßnahmen bedarf und dass es nicht ein Flickenteppich ist, sondern dass es wirklich auch darum gehen muss, dass wir sehr konkret, und das ist das, was Sie jetzt versuchen, an vielen Stellschrauben zu drehen, um auch konkret und jetzt gleich was zu verändern. Ich glaube, bis man dahin kommt, wo wir, glaube ich, gleichermaßen hinkommen wollen, dauert es einfach zu lange. Und in der Zwischenzeit müssen wir viele Schrauben drehen und das, finde ich, ist kein Flickenteppich. Deshalb muss ich Ihnen da ausnahmsweise widersprechen.
Nein, ich will Ihnen gerne sagen, ich finde auch, aber ich finde ja, Gewalt, also geschlechtsbezogene Gewalt muss absolute Priorität haben. Und es reicht eben nicht, dass wir das in den verschiedenen Ministerien haben. Ich glaube, wir bräuchten ein besonderes Ministerium. Das hat Spanien gemacht zum Beispiel. Ja. Spanien ist ja so ein bisschen Vorreiter, die gesagt haben, wir müssen da einen Gesamtblick drauf haben. Und das haben wir bisher nicht. Deswegen gibt es immer mal wieder hier und da was. Und ich finde, in den letzten Jahren, es hat sich was getan, aber es war immer so ein bisschen, so richtig viel Geld durfte es nicht kosten.
Spanien, dann bleiben wir dabei. 2004 haben die schon ein Gesetz verabschiedet, was tatsächlich die tödlichste Form verhindern soll, Gewalt an Frauen verhindern soll, Femizide verhindern soll. Gilt als Vorbild eben mit den speziellen Gerichten, mit den standardisierten einheitlichen Risikobewertungen, mit Datenbanken, auf die alle Gerichte zugreifen können und so weiter und so weiter. 2004 schon und mit einigen Erfolgen, denn dort sinkt die Zahl der Femizide und sie steigt nicht, so wie hierzulande. Warum nicht Spanien tatsächlich einfach kopieren in diesem Vorhaben, Frau Hubig?
Also wir sind dabei, Spanien auch ein Stück weit zu kopieren, also mit der Fußfessel. Wir haben aber auch einen großen Unterschied und das haben Sie, glaube ich, Sie haben es, glaube ich, erwähnt, das ist die föderale Struktur bei uns in Deutschland. Das ist eine andere und deshalb können wir nicht einfach sagen, wir machen Copy und Paste und dann funktioniert es. Aber es gibt viele Elemente aus Spanien, die aus meiner Sicht vernünftig sind, also zum Beispiel diese einheitliche Gefährderanalyse. Das ist ein Schritt, den wir uns jetzt nochmal genau angucken wollen und wo wir auch gucken wollen, wie können wir da einen Schritt weiterkommen.
Wir reden über Femizide zwischen Strafrecht und Schweigen. Wir haben prominente Gäste auf dem Podium, die mit uns diskutieren. Stefanie Hubig, die Bundesjustizministerin, Christina Klemm, erfahrene Anwältin, Gerhard Hafner im Bereich der Täterarbeit und Gesa Birkmann von Terre des Femmes, Geschäftsführerin dort und unsere Kooperationspartnerin. Wir haben, wenn wir nach Italien blicken, vergangenen Jahres erlebt, dass dort Femizide als Straftatbestand in das Gesetzbuch aufgenommen wurde. Man fragt sich, warum ist das so sinnvoll, Christina Klemm? Hilft das?
Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob wir das brauchen. Ich halte das für sehr voraussetzungsvoll, einen Femizidparagrafen zu schaffen. Juristisch ist es immer ein Problem, wenn man etwas festlegt, dann ist das Gesetz nicht mehr weit genug möglicherweise. Ja, dann haben wir, und es gibt ja auch andere Formen der besonders verachtenswerten Tötungen, würde ich mal sagen, ja, der Mord aus rassistischen Gründen, der Mord aus queerfeindlichen Gründen, der Mord aus verschiedenen Gründen. Also meine persönliche Meinung ist, wir müssen eine Reform der Tötungsdelikte schaffen. Das ist ein dickes Brett. Alle Juristen und Juristinnen wissen das. Das ist schon häufig versucht worden, aber das ist ein großes Problem. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die dort urteilen, tatsächlich verstehen, was da passiert. Ich glaube, das große Problem ist aber, dass das, was wir haben zum Beispiel im Moment ja die Heimtücke, ja, Arg- und Wehrlosigkeit, das haben wir manchmal bei den Femiziden, häufig aber auch nicht. Und häufig wird es einfach von der Rechtsprechung viel zu lax hingenommen. Ja? Und wir haben ja vielleicht.
Wir müssen
das noch
erklären, glaube ich, Femizide als Mordtatbestand im Strafgesetzbuch aufzunehmen. Der Hintergedanke ist eben, dass dann die Richter auch befähigt werden, sozusagen das als Mord zu verurteilen und nicht in abgeschwächter Form.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube, wir brauchen vielleicht gar nicht eine Gesetzesänderung, sondern wir brauchen diese Befähigung. So, wir wissen, es gibt ja eine Femizidstudie, ja, wir wissen eben, dass zum Beispiel sehr häufig geurteilt wird, dass Männer aus Verzweiflung töten. Mhm. Ja, so. Ja, Verzweiflung, weil die Frau sie verlassen hat. Und dann ist es kein niedriger Beweggrund, den wir jetzt schon als Mord ansehen könnten. Wie absurd, ja, verzweifelt, also wenn man einmal drüber nachdenkt, wenn ich verzweifelt bin, kann ich mich vielleicht selbst verletzen oder mich umbringen, aber doch nicht die Person, die mich verlassen hat. So, deswegen, ich glaube, da ist einfach, die Menschen sind, die darüber urteilen, nicht dazu befähigt, das Phänomen richtig zu erkennen.
Gesa Birkmann, sehen Sie als Aktivistin das, halten Sie das für sinnvoll, Femizid als Mordtatbestand im Strafgesetzbuch zu schreiben?
Wir sind uns da auch noch nicht ganz schlüssig tatsächlich bei Terre des Femmes. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass der Begriff ein Rechtsbegriff wird. Und das ist Femizid. Es ja bislang nicht. Mhm. Und das ist zwingend notwendig, damit eben auch diese geschlechtsspezifische Gewalt erkannt wird, benannt werden kann und dann entsprechende Maßnahmen auch folgen können. Und Christina Klemmer hat es ja schon angesprochen, wir brauchen einfach auch alle, die damit zu tun haben, die hinterher in einem Strafverfahren auch zuständig sind. Da ist es immer noch so, dass wir ein Drittel unserer Gesellschaft in Europa die Betroffene viktimisieren, also diese Täter-Opfer-Umkehr, dass die Frau eben doch zumindest eine Teilschuld hat daran. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall verändern müssen, weil es eben die Betroffenen immer in die Defensive rückt und ihnen halt nicht die Zusprache erfolgt, wir sind an deiner Seite, du bist nicht schuld, die Schuld liegt immer beim Täter und die Scham sollte dort auch liegen.
Stefanie Hubig, Ihr Ministerium prüft, das ist die letzte Aussage, prüft tatsächlich Femizid als Straftatbestand ins Strafgesetzbuch mit aufzunehmen. Was steht der Prüfung im Wege?
Einiges, was Frau Klemm gesagt hat, ist auch ein Grund davon. Wir haben heute schon Verurteilungen aus niedrigen Beweggründen, wenn ein Mann aus Besitz denken, weil er die Frau besitzen will, weil er nicht damit einverstanden ist, dass sie sich von ihm trennt, die Frau umbringt, dann gibt es Verurteilungen wegen Mordes. Das heißt, rechtlich gesehen geht das. Das setzt aber eben voraus, dass die Richterinnen, dass die Richter tatsächlich auch es so auslegen. Und ich kann mich aus meiner Zeit, als ich Richterin und Staatsanwältin war, eben noch sehr gut erinnern, schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurück, dass es immer hieß, naja, es ist eine Eifersuchtstat, eine Beziehungstat. Da müssen wir eher gucken, ob der nicht vermindert schuldfähig war und damit eine niedrigere Strafe bekommt, weil der war so in Rage und so außer sich, dass er sich nicht mehr steuern konnte. Und das ist sozusagen die Krux daran, dass wir eigentlich einen Tatbestand haben, der funktioniert und der auch über die Jahre eine ausgereifte Rechtsprechung bekommen hat, dass es aber eben viele Menschen gibt, viele Fachleute in der Justiz, die diesen Tatbestand nicht so anwenden, wie es sich gehört. Deshalb überlegen wir und gucken wir, ob wir es nochmal plakativer, ob wir es nochmal deutlicher ins Gesetz machen können. Dabei gibt es einen Punkt, der auch schon so angeklungen ist, der Mordtatbestand ist der einzige Tatbestand im ganzen Strafgesetzbuch, der die lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht. Das ist sozusagen also der bedeutendste Tatbestand, was die Strafe anbelangt. Und er ist eben über die Jahrzehnte in so einer bestimmten Ausformung gereift. Deshalb ist auch diese Reform der Tötungsdelikte wichtig. Aber wenn man jetzt an irgendwas dran ändert, dann besteht eben die Gefahr, dass wir möglicherweise den Frauen, den Betroffenen, eher Steine statt Brot geben. Deshalb ist es eine Frage, wie können wir das hinbekommen, dass es am Ende funktioniert. Fortbildung für Richterinnen und Richter ist auf jeden Fall wichtig in diesem Bereich, dass man einfach dieses Mindset umdreht und dass man nicht dieses alte Schema hat, das sich irgendwie über Generationen tradiert. Naja, vielleicht war sie schuld, aber jedenfalls war er in Rage.
Also wir lernen, das beste Mittel, der Gewalt zu begegnen, ist zu verhindern, dass sie überhaupt erst entsteht und genau, dass sie erst passiert. Das Denken zu verändern, das Schweigen sichtbar zu machen und eben auch mit den Tätern zu arbeiten. Darum soll es jetzt gehen. Und da möchte ich nochmal Lisa Reinhardt ins Spiel bringen, denn ihr Partner ist ein solcher Täter und er hat dann aber auch an sich gearbeitet. Zumindest hat er damit begonnen. Was halten Sie davon, dass der Täter ein Antigewalttraining oder in irgendeiner Weise eine Beratung auch machen muss? Und wie erfolgreich kann das sein?
Also ich glaube, dass so ein Tätertraining, wie auch immer man so eine Täterarbeit nur erfolgreich sein kann, wenn der Täter eine intrinsische Motivation hat. Aber in meinem Fall war es so, dass das Familiengericht gesagt hat, er muss jetzt sich dieser Beratung unterziehen. Und die wurde dann auch ganz schnell abgebrochen. Also er ist dann dorthin gegangen, ganz zuverlässig, 3-4 Termine. Die Mitarbeiter vor Ort sind aber nicht mit ihm weitergekommen, weil er ganz klar gesagt hat, na, wir hatten doch eine schöne Beziehung. Natürlich gab es hin und wieder mal Streit. Ja, aber Gewalt gab es nie, weder von meiner Seite noch von ihrer Seite. Und so muss dann eben so ein Programm abgebrochen werden, weil der Täter gar keine Einsicht zeigt. Und da haben wir dann schon wieder eine Grenze. Da
kommt aber Sie waren doch auch Teil dieses Gewaltrennens. Konnten Sie das nicht richtig stellen?
Natürlich konnte ich das. Aber ein Problem war natürlich auch, dass er zu diesem Zeitpunkt strafrechtlich noch gar nicht verurteilt wurde. Ja, das ist dann immer schwierig.
Vielen Dank. Gerhard Haffner, gibt es irgendeinen Mann, der freiwillig zu Ihnen gekommen ist?
Ich muss überlegen, ich arbeite ja schon Jahrzehnte da drin. Ich glaube, ich werde vielleicht eine Handvoll zusammenkriegen irgendwie. Aber normalerweise gibt es immer Druck von außen. Manchmal ist es eben der Partnerin, der Ex-Partnerin irgendwie. Aber normalerweise, es muss schon eine Basis da sein, um überhaupt eine Compliance, eine Mitarbeitsbereitschaft eben zu bekommen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass das Familiengericht auch durchaus zeigen kann, wenn du nicht sozusagen eine Einsicht zeigst, wenn du nicht eine Verantwortungsübernahme zeigst irgendwie, dann hat es Konsequenzen. Und das fehlt, denke ich mir, gerade bei Familiengerichten sehr stark, die sagen, okay, er macht nicht mit, das hat keinen Zweck, was weiß ich, aber wenn das Familiengericht wirklich sagen würde, okay, was soll wir sehen, irgendwie, er hat überhaupt nicht, er sieht nicht ein, was er angetan hat, der Frau und den Kindern auch, dann muss es einfach auch Konsequenzen geben und das fehlt, dass vielleicht das Familiengericht also auch mehr Biss zeigt, aber auch versteht, was zum Beispiel auch notwendig ist, dann also auch wirklich eine Täterarbeit ist. Und wenn er dann nicht mitmacht, irgendwie, dann hat es natürlich tatsächlich also auch Konsequenzen.
Aber wie erfolgreich kann denn Täterarbeit sein, wenn es verpflichtend angeordnet wird und dann noch mit Druck zum Beispiel der Umgang mit den Kindern in Frage steht oder Ähnliches? Kann das dann überhaupt noch erfolgreich sein?
Das kann erfolgreich sein. Es gibt ja Evaluationen irgendwie vor 20 Jahren von der Uni Osnabrück, wo gesagt wurde, es hat sogar, dieser Druck hat einen Effekt irgendwie. Wir haben natürlich also auch Selbstmelder, die aber oftmals das auch abbrechen, irgendwie, weil ihnen der äußere Druck fehlt. Also, dass immer eine 100%ige intrinsische Motivation da sein muss, das ist sicher nicht richtig.
Also Sie haben auch positive Erfahrungen gemacht. Wenn Sie dann einen Mann, einen Täter aus Ihrer Beratung entlassen, können Sie dann sagen, der wird nie wieder Gewalt ausüben?
Schön wäre es, natürlich nicht. Also meine Rede ist dann immer, Sie sind ein trockener Gewalttäter, irgendwie so wie ein trockener Alkoholiker. Sozusagen, Sie haben hoffentlich gelernt, irgendwie, wo es schwierig wird und wo Sie vielleicht also auch sich Hilfe erholen können, dass er wirklich also auch irgendwie weiß, irgendwie, was er tut und vor allem, was das mit der Frau macht, mit den Kindern macht, mit dem ganzen System macht. Das ist wichtig, dass er einfach sensibler geworden ist. Und dafür gibt es natürlich also auch seit 20 Jahren, 30 Jahren ein Programm.
Also bei der Täterarbeit kann man bis auf die Ermutigung der Familiengerichte eigentlich gar nicht mehr machen, Frau Klemm?
Das ist nicht Ermutigung, glaube ich. Ich glaube, es muss einen Paradigmenwechsel geben. Zum einen denken die Familiengerichte häufig, dass sie auch die Unschuldsvermutung anwenden müssen. Das haben sie ja auch immer wieder gesagt. Solange da keine strafgerichtliche Verurteilung ist, sind da alle irgendwie gehemmt. Das ist falsch. Die Familiengerichte müssen eine Gefährdungsanalyse machen. Ja. So, und das müssen sie ernst nehmen. Sie müssen aufklären und sie müssen, wenn sie denken, es bestünde eine Gefahr, müssen sie alles dafür tun, um die Kinder und die Frauen zu schützen. Und das ist im Moment nicht so. Das Umgangsrecht verhindert im Moment den Gewaltschutz. Und dann hören wir im Gericht, ja, also ich meine, tausendmal habe ich es erlebt. Ja, ich sitze da und dann sagt der Richter, ja, also sie sind ja beide, egal was da passiert ist, sie sind beide Eltern dieser Kinder. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich, gucken Sie nach vorne, erziehen Sie die Kinder gemeinsam. Nichts ist so schädlich für ein Kind, wie wenn es den Kontakt zum Vater verliert. Unsinn ist das, ja, echter Unsinn. Wir wissen gerade durch die Dunkelfeld-Untersuchung auch, wie häufig Kinder betroffen sind, selbst betroffen sind, gegen sie Gewalt ausgeübt wird. Und wir wissen sowieso schon lange, dass das Miterleben von Gewalt für Kinder traumatisierend ist. Deswegen, wir brauchen das, dass die Gerichte sehr viel schneller einen Stopp einlegen, ja, und sagen, im Zweifel für die Sicherheit.
Also das heißt, Stefanie Hubig, wenn das Umgangsrecht den Gewaltschutz verhindert, dann müssen Sie daran.
Machen wir auch. Also wir haben die Regelung jetzt gerade in Arbeit, dass wir erstens bei Gewalt in der Familie das Umgangs- und das Sorgerecht komplett ausschließen können. Also nicht nur dann, das ist heute so, nicht nur dann, wenn das Kind sozusagen das Opfer von Gewalt ist, sondern wenn nur die Mutter das Opfer der Gewalt ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch diese Täterkurse, also diese Anti-Gewalt-Trainings mit mehr Biss versehen. Denn Das können die Gerichte anordnen und damit ist es eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz und wer solchen Anordnungen nicht Folge leistet, kann dann eben auch mit einem Strafverfahren, in einem Strafverfahren entsprechend auch eine Strafe bekommen. Das heißt, es ist schon ein stärkeres Schwert, das ist das, was wir im Gesetzentwurf jetzt planen, das ist schon ein stärkeres Schwert, als zu sagen, wäre schön oder wäre wichtig, dass Sie da jetzt hingehen und wenn Sie das nicht tun, dann müssen wir das nächste Mal drüber reden. Also das heißt, wir schärfen da schon nochmal deutlich nach.
Aber wie kann man dann tatsächlich erreicht, dass die Gerichte auch die Möglichkeit nutzen, Täter zu solchen Kursen zu verweisen, die sie bisher ja viel zu selten offensichtlich nutzen. Gesa Birkmann, haben Sie da eine Idee?
Naja, wenn man Gesetze ändert, dann braucht es auf jeden Fall verpflichtende Schulungen, damit man überhaupt auch Bescheid weiß, welche Anwendungen man jetzt treffen kann. Aber insgesamt finde ich schon auch in unserer Gesellschaft, wir haben ein ratifiziertes Gesetz in Deutschland, die Istanbul-Konvention, die ist viel zu unbekannt und wird halt auch nicht angewendet, obwohl es geltendes Gesetz ist. Und ich glaube, es braucht insgesamt verpflichtende Schulungen für alle im Gerichtsfall Tätigen, damit sie halt umfassend Bescheid wissen, welche Instrumente wir tatsächlich auch schon haben.
Prävention. Und es muss die Täterarbeit überhaupt geben. Ja, das ist, also das haben wir häufig, ich erlebe das häufig im Gericht, dass sie sagen, wir würden das ja gerne als Bewährungsauflage geben, aber wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass der Verurteilte dann auch tatsächlich irgendwo ankommen kann, weil gar nicht genügend Plätze da sind, dann gebe ich diese Auflage natürlich nicht. Das wäre ja auch widersinnig. Also es braucht da viel mehr qualifizierte Täterarbeitsgruppen.
Wir reden jetzt nochmal über Prävention am Ende. Das große Thema, wie wir tatsächlich verhindern können, dass solche Gewalt entsteht, indem wir das Denken, unser Denken verändern. Aus der Sicht der Täter und aus der Sicht der Männer, Gerhard Haffner, haben Sie den Eindruck, dass das patriarchale Denken immer noch in unserer Gesellschaft tief verwurzelt ist, auch wenn Sie mit den Tätern arbeiten?
Ja, leider. Also ich erinnere mich, dass vor 40 Jahren Frau Süssmuth, die gerade verstorben ist, irgendwie mit Heiner Geißler gesagt hat, wir verabschieden die Männergesellschaft. Ich glaube nicht, dass die Männergesellschaft inzwischen verabschiedet worden ist. Sie ist vielleicht noch raffinierter geworden. Irgendwie, die hat sich also auch sehr entwickelt, gerade wenn man die digitale Gewalt zum Beispiel ansieht. Also es gibt starke Gegenbewegungen, irgendwie tatsächlich irgendwie, um sich dann von der Männergesellschaft, Patriarchat irgendwie zu verabschieden.
Prävention setzt ja viel früher an, also nicht nur bei den Jungs, sondern man spricht auch schon von möglichen Trainings in der Schule, aber auch im Kindergarten. Stefanie Hubig, Sie sind ja auch aus dem Bildungsbereich auf Landesebene, dort auch Ministerin gewesen. Haben Sie in irgendeiner Weise eine Botschaft, dass dieser Präventionsgedanke auch im Bildungsbereich tatsächlich langsam implementiert wird?
Also der Gedanke, ich war ja 9 Jahre Bildungsministerin in Kita und in Schulen, den gibt es und es gibt auch entsprechende Bildungsmöglichkeiten dazu. Es gibt dieses Programm, Projekt, klischeefreie Erziehung. Was es nicht gibt, ist, dass es quasi fest verankert ist in den Lehrplänen. Also das ist immer eine Diskussion, die man als Bildungsministerin immer führt, weil jeder will das noch und das soll auch noch mit rein. Aber dieser grundsätzliche Gedanke und auch die Frage, welche Rollen haben wir eigentlich, welche Rollen haben Mädchen, welche Rollen haben Jungs, das sind oft noch so alte Modelle. Und ich erlebe im Moment, auch wenn ich gucke, auch wenn wir auf die Zahlen im Parlament gucken, es werden wieder weniger Frauen, auch in den Vorständen. Wir hatten echt mal Zeiten, wo mehr Frauen und wo wir das Gefühl hatten, auch in den Führungspositionen kommen mehr Frauen rein. Das ändert sich und wir sehen das, ich habe mich damals total dafür eingesetzt. Wir haben das im Bereich MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gesehen. Das waren echte Klischees, die da waren. Die Jungs haben das gemacht, die Mädchen nicht. Die Jungs haben Fußball gespielt, die Mädchen haben andere Dinge gemacht. Und das haben wir versucht zu ändern, haben gesagt, Mädchen können MINT, Mädchen sollen solche Dinge machen, damit einfach auch dieses Rollendenken, das dann eben auch dazu führt, dass die Mädchen zu Hause bleiben, dass die Mädchen dann lieber Erzieherinnen werden und wenn sie schwanger werden und wenn sie Kinder haben, bleiben sie dann zu Hause und maximal noch Teilzeit. Das führt dann wiederum zu der Altersarmut. All diese Dinge können wir schon in der Schule, in der Kita mit anstoßen. Das passiert an vielen Orten auch schon, aber ich glaube oder ich bin überzeugt davon, es passiert einfach noch nicht genug und wir müssen schon auch diese Diskussion führen.
Die Diskussion, wenn es denn tatsächlich einen Rückschritt gibt, Gesa Birkmann, nehmen Sie das auch wahr tatsächlich, dass sich die Spirale wieder ein bisschen zurückdreht und wir noch stärker daran arbeiten müssen?
Frau Hubich hat es ja gesagt, also der Backlash, den können wir ja nicht übersehen und antifeministische Strömungen auch nicht, aber die Gesellschaft sollte an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das, was Christina Klemm und Frau Hubich auch schon gesagt hatten, fest ins Curriculum zu verankern, auch hier haben wir Föderalismus. Die Kultusministerkonferenz, die muss sich halt einig sein, dass sie es auch bundesweit ausrollt. Und es ist nicht nur wichtig, es fest im Curriculum zu verankern, Gewaltschutz, sondern auch einem festen Fach zuzuordnen. Ich habe 2018 haben wir eine Mädchenschutzkampagne gemacht und wir haben die Mädchen gefragt, die waren zwischen 16 und 17, 18 und die haben alle gesagt, erstens, dass es sehr, sehr wenig Anhaltspunkte überhaupt in der Schule zu dem Thema gibt und dann haben sie alle bestätigt, was wir vorher in so einer kleinen Umfrage auch bundesweit herausgefunden haben, dass es alle in unterschiedlichen Fächern gibt. Also Gewaltschutz wurde oder Mädchenschutz wurde im Biologieunterricht gemacht, in Geschichte, in Deutsch. Also es gab überhaupt kein einheitliches Fach, dem das zugeordnet wird. Und das muss natürlich, wenn es fest verankert wird, gemacht werden, damit man sich austauschen kann bundesweit.
Stefanie Hubel.
Ja, was ich gerade vergessen habe, was aber echt wichtig ist und schon ein großer Schritt nach vorne ist, ist, dass wir gesagt haben, auch angeschoben durch die unabhängige Beauftragte, alle Schulen müssen in Rheinland-Pfalz, und ich weiß, dass es auch in anderen Bundesländern ist, Gewaltschutzkonzepte erstellen. Das heißt, jede Schule, und zwar nicht mit Copy und Paste, wir haben so ein Muster, das haben sich manche Schulen gewünscht und haben gesagt, gebt uns doch ein Muster, dann machen wir das, sondern wir haben gesagt, jede Schule muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und muss gucken, wo kann das in der Schule passieren, wie kann das zu Hause passieren, wo kann man sich Hilfe holen, wie kann man auch in der Schule darüber sprechen, wer ist Ansprechpartner, wer ist Ansprechpartnerin. Das sind relativ lange Konzepte, wir hatten die für ein, zwei eigene, landeseigene Schulen mit Internaten dann erstellen lassen. Und das hat dazu geführt, dass dieses Thema Gewalt in der Schulgemeinschaft auf einmal auch ein Thema wird, also dass es nicht weggedrängt wird. Ich glaube, dass das neben der Frage, wo verankern wir das, auch wichtig ist, dass es auf den Tisch kommt und dass es nicht, auch wenn ein Fall von sexuellem Missbrauch in der Schule passiert, gibt es ja auch immer wieder Übergriffe durch Lehrkräfte, dass das nicht tabuisiert wird und keiner redet drüber, sondern dass man darüber redet und dass man dann sagt, wie schaffen wir es, dass sowas nicht nochmal passiert und wie gehen wir damit um?
Ich glaube aber, wir müssen aufhören zu sagen, Jungs können auch das und Mädchen können das. Ich glaube, wir müssen aufhören, Jungs und Mädchen zu erziehen. Wir müssen Menschen erziehen. Mhm. Und wir müssen dahin kommen zu sagen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir, dass es immer verschiedene Pole gehen oder wollen wir den Zusammenhalt stärken und wollen wir, dass alle Menschen lernen müssen, dass sie füreinander sorgen können, dass sie Respekt üben und dass sie dann eben Menschen gut zusammenleben können. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, deswegen, also ich meine, diese, was wir sehen mit den Epstein-Fields etc., also falls, was wir da alles sehen, ja, was es für Männerbünde gibt, die dazu in der Lage sind und die Macht haben, Frauen zu missbrauchen, zu vergewaltigen, was sie auch alles tun können. Das müssen wir verhindern. Das ist alles ein Problem davon, wie wir zusammenleben wollen.
Menschen erziehen, das ist Ihr Stichwort, um das Ziel zu erreichen, Gewalt gegen Frauen auch zu verhindern. Gesa Birkmann, was ist Ihr größtes Ziel? Welches Ziel ist am wirkungsvollsten, um Gewalt an Frauen zu verhindern? Welches Ziel würden Sie sich setzen?
Ich würde mir das Ziel setzen, dass eben alle Kinder in der Schule quasi zu Beginn schon einfach wissen, dass sie keinem Klischee entsprechen müssen, dass sie sagen dürfen, was sie wollen, dass sie sagen können, wer sie sind und dass das auch wechseln kann, dass es eben diese Freiheit, die in unserer Demokratie ja noch immer gegeben ist, dass die eben aufgeladen wird mit dem Verständnis der Gleichberechtigung, dass eben jeder Mensch davon profitiert und dass wir eben keine Unterschiede mehr machen.
Gerhard Haffner, als Psychologe in der Täterarbeit, was wäre Ihr Ziel?
Es gibt ja den Ansatz zum Beispiel Educate Your Sons, dass man ergänzt für die Töchter, für die Frauen, den Schutz zu erweitern. dass es eben die Männer sind. Aber ich denke, man muss auch die Väter educaten irgendwie tatsächlich. Also, und das ist ein weites Feld irgendwie, weil ich bin zwar mit dem Ziel von Ihnen also einig, aber die Frage ist ja erstmal, dass die Männer sich als Männer und sozusagen sehen irgendwie und ihre Nachteile irgendwie jetzt gleich zu sagen, wir sind alle Menschen, ist eine schöne Geschichte irgendwie, wünsche ich mir auch. Aber die Frage ist natürlich, den Männern fehlt einfach sozusagen die Reflexion davon, was sie tun.
Stefanie Hubig, Sie haben jetzt als Ministerin die politischen Fäden in der Hand in der kommenden Zeit. Was setzen Sie sich da als Ziel, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern?
Wenn ich das übergeordnete Ziel formuliere, dann würde ich sagen, ich möchte, dass die Scham die Seite wechselt und dass wir in der Gesellschaft es schaffen, auch durch Veränderungen, die wir vornehmen, dass Frauen, die Gewalt erleben, ein Verfahren bekommen, das schnell läuft, das schnell zu einem Ergebnis kommt, in dem sie sich aufgehoben fühlen, in dem sie dann möglichst schnell ein gutes, ein gewaltfreies Leben mit ihren Kindern, ohne ihre Kinder, wenn sie keine haben, haben können. Aber das andere ist, und das ist das Zweite, dass wir es wirklich schaffen müssen, in dieser Gesellschaft Gleichberechtigung herzustellen. Und da sind wir meilenweit von entfernt.
Häusliche, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen findet also mitten unter uns statt. Die Täter sind unsere Nachbarn, sind unsere Freunde, unsere Partner. Dass dies in so beträchtlichem Umfang immer noch geschieht, das liegt wohl in unser aller Verantwortung, es auch zu beenden ebenfalls. Femizide zwischen Strafrecht und Schweigen, das war das RBB 24 Inforadio Forum. In Kooperation mit Terre de Femme, mit freundlicher Unterstützung des Bezirks Neukölln und der Gleichstellungsbeauftragten. Und ein herzliches Dank geht ans Podium, an die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD, Gerhard Haffner, den Psychologen in der Täterarbeit, Christina Klemm, Rechtsanwältin und Autorin, Gesa Birkmann von Terre de Femme und einen besonderen Dank an Lisa Reinhardt für ihre Geschichte. Herzlichen Dank Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.